ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
Leon Winscheid hat das mal als psychologisches Reichtum bezeichnet. Dass er auch findet, dass diese schlechten Zeiten, die wir durchleben, immer so negativ geframed sind. Boah, ja. Das ist ein Laster, was ich mein Leben lang mit mir tragen werde, wenn ich Verlust erlitten habe. Aber dass genau in diesen Phasen, wo das passiert, psychologische Reife stattfindet, ein Reifungsprozess, wo man solche Dinge erlernt wie Selbstdisziplin. Was sind die Dinge, worauf ich mich verlassen kann?
Strukturen.
Strukturen, ja. Sicherheitsanker, Sicherheitsschlüssel bauen. Empathisch werden, weil man Schmerz erlitten hat. Mhm. Wie schön ist es, empathisch zu sein? Ich glaube, das kannst du auch nur sein oder ausgeprägter, glaube ich, fühlen, wenn es dir auch mal nicht so gut ging. Dann bist du ein empathischerer Mensch.
Radio 1, die Hörbarust. Ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben oder dass Sie dieses Gespräch hier als Podcast streamen. Woche für Woche sitzt mir ein interessanter Gast gegenüber, eine tolle Persönlichkeit, die sich die Mühe gemacht hat, 8 Songs aus ihrem Leben rauszusuchen. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Brust.
Gehören Sie auch zu den Menschen, die sich über sinnlose Verbote so richtig aufregen können? Wir hätten da was für Sie. Vielleicht ist es Ihnen auch bekannt, Frauenfußball wurde 1955 vom DFB verboten. Ziehen Sie sich das mal rein. Dieses Verbot währte nicht lange, bis 1970, aber lange genug, um die vormals recht erfolgreichen Frauenmannschaften in Vergessenheit geraten zu lassen. Wir haben darüber im Buch der Fußballkommentatorin, Podcasterin und Moderatorin Lena Kassel gelesen, in dem sie Fakten zum Fußball zusammenträgt, Statistiken, Zitate, dazwischen aber auch ihr eigenes Leben einwebt, das eigentlich immer schon von dieser Sportart erfüllt war. Lena, die 1994 in Köln zur Welt kam, hatte selbst Talent, war Spielerin, wechselte dann aber auf die andere Seite, studierte, arbeitete 4 Jahre bei der Sportschau, bei Stern TV und moderiert heute unter anderem den vielbeachteten täglichen Fußballpodcast MML Daily mit Mike Nöcker.
Lena Kassel, aber ich möchte immer sagen, Lena Kassel, herzlich willkommen.
Ja, hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein und ich finde dich natürlich jetzt schon exorbitant sympathisch, weil du sagst, Lena Kassel, ein großer Wunsch, ja, den ich seit Jahren habe, dass viel mehr Leute mich genauso nennen.
Ich finde nach wie vor, dass man sich das selbst aussuchen kann, weil dieser Name, da er mit C geschrieben wird, finde ich auch, ich will jetzt nicht sagen, Interpretationsräume aufmacht, aber wer, wenn nicht du selbst?
Da hast du recht. Und es gibt ja auch diesen sehr bekannten Schauspieler Vincent Cassel, der ja genauso auch heißt. Ich dachte immer, es fehlt mir so ein kleines Accent aigu. Nennt man das so? Die, wie heißen die schrägen Teile?
Also auf rechts nach rechts oben ist Accent aigu. Das andere ist der Accent grave.
So, und ich dachte, es fehlt mir ein Accent aigu, um so genannt zu werden. Ich bin aber auch schon sehr froh, weil ich ja auf Instagram tatsächlich anders heiße, Kasselberger. Viele Leute denken, ich heiße Lena Kasselberger. Es gab schon sehr, sehr viele Pakete, die genauso adressiert waren. Und da bin ich dann doch froh, dass das hier nicht die Begrüßung war.
Nein.
Nee, das ist tatsächlich nicht mein Nachname.
Nein, eigentlich brauchst du auch keinen Akzent, du brauchst ein zweites L, das wäre noch toll. Das heißt, wenn du vielleicht mit deinem Nachnamen anfangen würdest, um deinen Vornamen direkt dahinter zu setzen, da ist ja noch ein L.
Das ist richtig.
Da kann man mal überlegen.
Na also.
Bist du Scrabble-Spielerin?
Schlechte. Ich habe das mal im vergangenen Jahr angefangen zu spielen, weil ich mal wieder so ein bisschen mehr in Richtung Brettspiel kommen wollte. Ich war so ein bisschen Kartenspielöde.
Ach, was für Karten?
Ja, es gibt ja jetzt so Uno Flip und sowas.
Ach so, jetzt nicht Doppelkopf oder Skat.
Nein.
Andere Generation.
Genau,
schon,
ja, nicht, ja. Nicht die alten Sachen.
Danke.
Ich habe sehr viel Uno Flip gespielt und ein Kartenspiel namens Cabot. Da muss man sich sehr viele Karten merken. Ich habe gemerkt, dass ich da nicht so ganz so gut drin bin. Und dann dachte ich, oh, mit Wörtern kann ich doch eigentlich. Vielleicht schlage ich mal Scrabble vor.
Ja.
Genau, dann habe ich das vielleicht zweimal gespielt und dann war es das auch schon wieder. Aber ja.
Kannst du denn gut verlieren?
Ja. Oh, da gibt es Meinungen von anderen, ob ich das gut kann und meine Meinung. Ich würde sagen, ja.
Aber wenn du es so sagst, dann weißt du, dass du nicht gut verlieren kannst. Du weißt es.
Oh, ich finde das immer so sehr unsympathisch, wenn man das sagt. Aber ja, okay, ich kann schlecht verlieren, weil ich aber gerne gewinne. Ich habe mehr Freude am Gewinnen. Das ist was Schönes. Aber ohne Schadenfreude. Ich freue mich dann einfach und versuche dann, also wenn ich gewinne, ist das immer ein Anlass, eine schöne Sache zu machen danach. Und da inkludiere ich dann auch die Person, die verloren hat. Also ich bin dann so voller Freude, dass ich dann was Schönes machen möchte. Und deshalb gewinne ich sehr, sehr gerne. Aber ich verliere ungern.
Tun dir denn die Leute leid, die verlieren? Der Blick sagt zumindest nicht. Nein, also du, ich meine, manchmal ist das ja ein Riesengefälle.
Das stimmt.
Also du spielst gegen jemanden Tennis, der vielleicht erst ein halbes Jahr spielt und die Person sieht überhaupt kein Licht.
Wenn ich das Gefühl habe, da passiert ein Tennismatch nicht auf Augenhöhe, dann habe ich auch keinen Spaß am Gewinnen.
Ach, okay, das ist schon mal klar.
Das ist natürlich gut. Dann ist der Anreiz auch nicht groß genug, um zu gewinnen, sondern dann überwiegt bei mir dann eher so der Impuls, okay, komm, wir probieren und das mal, also ich bring dir mal ein bisschen was bei.
Aber du lässt die andere Person jetzt auch nicht gewinnen mit Absicht.
Nee, das finde ich, das macht ja gar keinen Lerneffekt. Okay, also das verstehe ich überhaupt gar nicht.
Es muss einen Lerneffekt haben.
Das finde ich schon. Also gewinnen lassen ist ja, also das ist ja unangenehm. Und das weiß ja dann auch die Person, das diskreditiert sie ja auch. Also ich würde sie ja dann nicht ernst nehmen, aber ich nehme sie ja ernst. Und dementsprechend bin ich kein Freund von gewinnen lassen, sondern wir tasten uns ran, damit wir irgendwann gemeinsam auf Augenhöhe ein ganz tolles Spiel haben, wo ich am Ende gewinne und ich mich freue und ich dich dann nett zum Essen einlade, weil ich so eine gute Zeit hatte.
Im Grunde skizzierst du gerade das, wie es hier zwischen uns ablaufen soll. Wir tasten uns heran. Zum Schluss haben wir ein Gespräch auf Augenhöhe und am besten ist, du fühlst dich am Ende wohl. Also das mit diesem Ehrgeiz, das hat natürlich auch, glaube ich, viel mit deiner Geschichte zu tun, ohne da zu viel reinlegen zu wollen. Möglicherweise gibt es auch Menschen, deren Naturell es ist. Mhm. Was denkst du? Also glaubst du, dass sowas wie Ehrgeiz und vielleicht auch, also so übertriebener Ehrgeiz geht ja dann manchmal mit so einer Verbissenheit einher.
Voll.
Ist das eine Charakterfrage deiner Meinung nach, die man sozusagen als Set schon mitgekriegt hat? Oder ist das eine Sache, die sich in der Regel bildet durch das, was du erlebst? Was denkst du?
Ich kann ja nur für mich sprechen und da würde ich Letzteres sagen, aus der Not eine Tugend gemacht. Also ich würde nicht sagen, dass ich in irgendeiner Form einen Plan in meinem Leben skizziert habe, an dem ich mich langhangele und das unbedingt erreichen möchte und das auch sehr, sehr ehrgeizig betreibe. Sondern ich habe irgendwann gemerkt, dass ich in ein paar Dingen gut bin und über dieses Belohnungssystem, was dann in Gang getreten wird, gerade beim Sport. Du schießt ein Tor und es wird gejubelt. Also das ist ja was sehr Rudimentäres, also was sehr Sichtbares und Fühlbares. Habe ich gemerkt, oh, das will ich mehr machen, weil da kriege ich eine direkte Resonanz. Mhm. Also es geht bei mir, wenn ich über Ehrgeiz nachdenke, viel über eine Resonanz von außen. Also weil ich in etwas gut bin, bekomme ich eine Resonanz von außen.
Das ist gar nicht ungewöhnlich, denn letztendlich ist, glaube ich, unser ganzes Miteinander nichts anderes. Ich finde es auch immer so interessant, dass viele Generationen, die jünger sind als ich jetzt beispielsweise, gerne um die Ecke kommen mit, versuch das mal nicht zu werten, nicht immer alles bewerten. Menschen bewerten ständig alles. Ganze Social Media basiert auf Bewertungen, auf Likes und Dislikes, auf ich unterstütze dich oder ich führe Gegenrede. Also letztendlich gehört das, glaube ich, dazu und das können wir auch, glaube ich, aushalten. Also ich finde so dieses, ne, wenn das nicht gleich per se abwertend ist oder diskreditierend oder diskriminierend, sondern wenn es in irgendeiner Weise das Wort, keine Ahnung, es gibt ja ein ganzes Wertesystem, man kann so viele Beschreibungen nehmen, um etwas zu bewerten, es muss nicht abfällig sein. Ja.
Und ich würde das auch eher positiv konnotieren wollen. Also etwas zu bewerten hat für mich auch immer etwas mit einer gewissen Form der Zuneigung zu tun. Also ich interessiere mich für etwas, ich nehme etwas wahr und genau, ich werte nicht ab, also das klammern wir jetzt mal aus, aber wenn es jetzt um diese Fußball-Anekdote von mir ging, wo mein Ehrgeiz sich, glaube ich, am allerersten entwickelt hat, dann geht es ja für mich eher um positive Erlebnisse, die so einen positiven Antrieb in mir hervorgerufen haben. Und so würde ich ihn eher bezeichnen. Mhm. Ich würde ihn gar nicht als Ehrgeiz bezeichnen, sondern ein positiver Antrieb, der durch eine Bewertung passiert ist. Weil plötzlich habe ich, also Bewertung heißt ja auch im positiven Sinne einen Unterschied ausmachen. Jemand, also da ist etwas wertig. So habe ich das ganz lange zumindest in diesem Ökosystem, Sport kennengelernt. Und das hat mir extrem viel gegeben als junger Mensch zu merken. Ich kann hier einen Unterschied ausmachen und ich werde auch bewertet anhand von meiner Leistung. Und das ist egal.
Das ist interessant, ja, ja.
Ja, und es ist egal, was du sonst so mitbringst. So, das ist das, was du auf den Tisch legen kannst und was dir hilft, auch in so ein Bewertungssystem reinzukommen, wo du vielleicht vorher gar nicht drin warst, weil du nicht sichtbar warst, weil du nicht die Bühne hattest, um bewertet zu werden, weil du einfach nicht aufgefallen bist, ja. Und dann aber plötzlich so eine Bühne zu haben, wo du bewertet wirst, das finde ich, also im Rückblick auch, eigentlich als sehr, sehr wohltuend für meine eigene persönliche Entwicklung.
Weil es gut ausgegangen ist, total, weil es gut weitergegangen ist, nur es darf nicht abwertend sein, denn wenn man bewertet und wenn man bewertet wird und wenn du sagst, das war für dich wichtig, bewertet zu werden, dann gehört natürlich auch eine schlechte Bewertung unter Umständen dazu und vielleicht eben auch, dass man die aushält. Mhm. Und das ist ja eine riesen Diskussion, ne, um Zensuren. Soll es überhaupt noch Zensuren geben? Sollen Kinder im Wettkampf gegeneinander antreten und so weiter? Da gibt es viele Befürworter und viele Menschen, die sagen, nein, das ist schädlich und das ist nicht gut, weil Kinder fühlen sich nur dann gesehen, wenn sie dann auch eine Leistung gebracht haben. Aber klar, so wie du es erklärst oder wie du es empfunden hast, war das sehr, sehr wichtig für dich. Mhm. Hätte ja auch anders sein können. Hätte ja auch sein können, du hast viel Fußball damals mit Jungs gespielt. Du musstest dich da behaupten, du musstest dich beweisen. Hätte auch sein können, dass die dich wegballern und nicht mehr auf dem Platz lassen.
Das ist richtig. Und ich würde trotzdem sagen, dass mir das geholfen hat, dass Dinge nicht egal sind. Mhm. Also egal in welche Richtung. Und ich wurde sicherlich und werde auch sehr, sehr oft schlecht bewertet. Gerade wenn man in diesem Bereich arbeitet, in dem ich arbeite als Frau, der sehr, sehr männerdominiert ist, dann passiert es auch häufig, dass du sogar kritischer bewertet wirst.
Ja, mit Sicherheit.
Als Männer, weil da das Bewertungssystem natürlich noch ein anderes ist, gerade eben wenn man oftmals die Einzige ist, ja, dass der Fokus noch mal mehr da ist. Also ich habe auch die andere Seite erlebt und trotzdem würde ich sagen, dass mir das nicht geschadet hat, sondern es war, und ich konnte da auch immer gut differenzieren zwischen einer konstruktiven Bewertung und eine, die wirklich einfach massiv blöd ist. Und das kann ich dann auch überlesen. Aber mir hilft so ein Bewertungssystem, dass Dinge nicht egal sind. Und ich mag gerne, wenn Dinge nicht egal sind. Ich mag gerne Gefühl und egal, ob das ein gutes oder ein schlechtes Gefühl ist.
Trettmann hast du mitgebracht. Geh ran. Und wofür steht dieses Lied?
Ich musste letztens einen Song einreichen, den ich gerne weiterempfehlen wollen würde und habe auch diesen Song genommen, weil er für mich eine Hommage ist an all die Leute da draußen, die es nicht immer gut gemacht haben, aber gut gemeint haben. Und das ist für mich dieser Song, gibt eine Zeile, du bist der edelste Verlierer, den ich kenne. Und als ich dieses Lied gehört habe, hat es mich sehr, sehr an meinen Vater erinnert, der es nicht immer gut gemacht hat, aber ich glaube gut gemeint hat. Und das ist für mich dieses Lied.
Ich erinnere mich, wir zwei auf dem Balkon haben geredet und geraucht.
Lena Kassel ist zu Gast, sie ist...
Na komm, sag Kassel, wollen wir das nicht jetzt durchziehen?
Gut. Lena Kassel ist zu Gast, Fernseh- und Podcast-Moderatorin und Sportjournalistin. Sie hat ein Buch geschrieben, als junge Frau schon so eine Art Autobiografie, warum auch nicht, hat viel mit deinem Leben zu tun, hat auch viel mit dem Fußball zu tun und hat eben auch viel mit einer Frau im Fußball zu tun. Es ist ein tolles Buch geworden, finde ich. Aufstiegskampf vom Seitenrand in die Primetime. 2,5 Jahre hast du daran rumgedoktert. Mhm. Am Anfang wolltest du gar nicht unbedingt, ein Verlag ist an dich herangetreten und hat dir dann auch angeboten, einen Ghostwriter, eine Ghostwriterin an deine Seite zu stellen. Und hat dich das dann gepackt, dass du dir, ist da auch dann so ein bisschen der Ehrgeiz wach geworden, das selbst machen zu wollen?
Ich wusste, wenn ich es mache, dann muss das selber aus mir heraus passieren, sonst wird es wahnsinnig unehrlich. Und ich sage mal, wie unsympathisch ist das, mit 30 schon eine Biografie zu schreiben? Wenn es dann noch eine wäre, die ich nicht selber geschrieben hätte, das hätte ich, glaube ich, nicht verantworten können.
Man weiß ja gar nicht, wie alt man wird. Nicht, dass ich irgendwas denke, aber hey, you never know.
Da hast du natürlich recht. Und irgendwie ist es, wie so oft in meinem Leben, dachte ich, alles oder nichts. Und dann habe ich halt alles gesagt. Und dann habe ich aber auch von vornherein klargestellt, ey, ich werde auf jeden Fall Zeit brauchen. Und so war es dann. Ich bin sehr, sehr oft weggefahren und habe mich dann in meinem kläglichen Versuch, irgendwas Ernest Hemingway-mäßiges dahin zu bringen. Also ich habe mich dann irgendwo hingesetzt, wo es einen Meerblick gab, habe ein Glas Rotwein aufgemacht und dachte, das wäre Schreiben. Lustigerweise kam dabei gar nichts raus. Ja, also so funktionierte das dann nicht. Und ich dachte so, Mann, also es gibt vielleicht schon ein paar Anknüpfungspunkte für Leute, die sich normalerweise nicht so oft abgeholt fühlen in der öffentlichen Repräsentation, gerade in dem Bereich, in dem ich arbeite.
Nicht nur junge Frauen oder Frauen.
Genau, also für mich geht es bei Diversität nicht nur um Geschlecht, sondern es geht um irgendwie Klasse, es geht um Prägung, es geht um unterschiedliche Lebensgeschichten, ja, um Zugänge zur Welt, die wir bekommen haben. Und dementsprechend hatte ich schon das Gefühl, ich würde das gerne dann doch auch erzählen wollen. Und wenn ich damit nur ein oder zwei oder drei, vier Personen damit etwas suggeriere, wo sie Mut fassen oder sich inspiriert sehen, in irgendeiner Form auch sich auszuleben, dann go for it, dann finde ich das toll. Und das war dann schlussendlich die Abwägung, dann mache ich das halt. Also ich hatte das Gefühl, ich kann nur was gewinnen. Also ich hatte, weil viele auch sagen so, oh, das ist aber mutig, Lena, weil ja, ich klammere da ja auch gar kein Thema aus. Also das ist jetzt auch, wenn es Aufstiegskampf.
Ist sehr persönlich.
Genau, auch wenn es Aufstiegskampf heißt, das ist jetzt kein lineares Buch, was irgendwie vom Tellerrand zum Millionär, ganz im Gegenteil. Und das war mir auch wichtig, dass es nicht nur irgendwie um den Beruf gehen soll, sondern auch um alles daneben. Und ich glaube aber, das ist schon auch das ehrlichste Angebot, was ich machen kann. Weil wenn du irgendwie glaubwürdig sein möchtest, dann musst du dich auch ein bisschen demaskieren. Und das war von vornherein klar.
Was du vor allen Dingen hast, das möchte ich dir ganz subjektiv bescheinigen, ist eine Eloquenz. Also nicht umsonst machst du den Job, den du machst. Also verbal super stark, schnell, klar auf den Punkt. Aber ich finde auch, dass du eine sehr gute Schreibe hast. Also es macht einfach auch Freude, dieses Buch zu lesen. Es ist nicht überladen. Leute, die jetzt literarisch unerfahren sind, tendieren dann manchmal dazu, so Sätze zu schminken, habe ich so den Eindruck.
Oh ja.
Und dann
aber auch bei mir. Ich habe jetzt manchmal noch ein paar Sätze gelesen, wo ich dachte, oh Lena. Weil es war auch sehr auf Emotionen teilweise geschrieben. Also wenn man halt 2,5 Jahre lang an einem Buch sitzt, was da alles passiert.
Aber das ist genau, glaube ich, dieser Effekt. Ich will dich jetzt nicht vor dir in Schutz nehmen, aber ich glaube, alles Gesagte und Geschriebene, das geht Leuten so, die vorm Mikrofon arbeiten und die schreiben und die auch Tagebuch schreiben. Auch daher kennen das viele Leute wahrscheinlich. Mhm. Wenn einfach ein bisschen Zeit vergangen ist und man guckt sich das nochmal an oder auch man hört sich das an. Das nennt sich, beim Radio nennt es sich Aircheck beispielsweise. Das ist schon so, dass es, glaube ich, kaum eine Person gibt, die da nicht auch mal das Gesicht verzieht und denkt, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was sage ich denn? Wie denke ich denn? Wie lache ich denn? Um Gottes Willen, wieso habe ich das so gemacht? Also ich finde, dass es dir sehr gelungen ist. Also auch, dass Menschen, die jetzt nicht per se mit einem Interesse Fußball oder Frau im Fußball kommen, werden sich abgeholt und unterhalten fühlen, denke ich mal. Wir verlosen einfach 3 Bücher.
Ach, na also.
Das ist jetzt gar nicht abgesprochen, aber ich glaube, dass es kein Problem sein wird.
Nö, ich glaube nicht.
Gut, das können wir, denken uns gen Ende einfach eine Frage aus, die Leute beantworten müssen. Das Buch gibt es jetzt schon seit ein paar Monaten, ist ja schon im Handel. Dann fangen wir mal vorne an. Ich mag nämlich die Widmung sehr. Es gibt Menschen, die kommen aus dem Nichts und reparieren alles. Mhm. Das zeigt schon, du bist best auch, glaube ich, eine gute Singer-Songwriterin geworden. Das ist gut.
Das klingt nach so einem sehr cheesy Pop-Song. Ja, also im speziellen Fall geht es da um 2 sehr, sehr enge Freunde von mir, die ich noch gar nicht so lange kenne. Ein älteres Ehepaar tatsächlich. Sie sind schon weit in ihren 40ern, sind seit sehr,
ein
sehr
älteres Ehepaar. Entschuldigung, ganz kurz, ich muss ganz kurz das Fenster aufreißen. Ich brauche jetzt wirklich einen Moment.
Ich wusste, ich kann nur verlieren.
Nee, das ist vor allen Dingen, Puh, also was hättest du jetzt gesagt, so Mitte 50, wer hätte ich, weiß ich nicht, aber in den 40ern, das ist schon echt ein Ding.
Aus meiner Perspektive, ja, als 30-jährige Frau, ist Mitte, Ende der 40er.
Ein älteres Ehepaar, ganz
ist, das
ehrlich?
Das ist ein älteres Ehepaar. Okay, ich komme aus der Nummer nicht mehr raus. Nee. Gut, sprechen wir darüber, dass sie seit sehr langer Zeit zusammen sind. Mhm. Und sich schon, glaube ich, kennen, seitdem sie 17, 18 sind und lange verheiratet. Und ja, ich glaube schon, wenn ich so ein bisschen darüber nachdenke, was ist so die Suche, die ich in den letzten Jahren vorangetrieben habe, auf unterschiedlichste Art und Weise. Warum mache ich die Dinge, die ich mache? Das sind so Fragen, vielleicht stellt man sich die irgendwann mal im Leben. Ich habe jetzt angefangen, mir die zu stellen. Und da würde ich schon sagen, dass ich auf der Suche bin nach einem Ort, wo es Bedingungslosigkeit gibt, wo man sein kann und das ganz egal ist, in was für einer Ausprägung. Und ich glaube schon, dass die beiden für mich diesen Ort darstellen. In ihrer Art und Weise, wie sie miteinander sind.
Wie sind sie miteinander?
Sie sind bedingungslos miteinander, weil ich manchmal auf diese Beziehung blicke und denke, um Gottes Willen, ja, also die müssen sich wirklich sehr, sehr lieben, weil das knallt auch, das fetzt auch, sie sind auch sehr unterschiedlich, aber sind so in ihrer Eigenart einfach ein Team, was gemeinsam durchs Leben geht und ein sehr heilvoller Ort für mich. Und glaube schon, dass gerade wenn man mit so ein bisschen Gewitter ins Leben geschickt worden ist, gerade was so Beziehung, vorgelebte Beziehung, vorgelebte
Vertrauen.
Ehe,
Vertrauen,
wie sieht Liebe aus, wie sieht Bindung aus, wie liebt man?
Aber da gibt es ja auch nicht nur eine Antwort drauf.
Natürlich
auf
nicht.
Auf diese Fragen.
Aber ich glaube schon, dass dich das so ein bisschen durch dein Leben begleitet, wenn du da eine Vorstellung von mitbekommst, ganz früh in deinem Leben, wie geliebt wird. Das begleitet dich ein bisschen. Und irgendwann entwickelst du dich weiter und löst dich da vielleicht auch
im
raus.
Im Idealfall.
Wenn du diese Glaubenssätze so ein bisschen aufbrechen kannst oder auseinanderklamüsern kannst. Und ich glaube schon, dass viele Glaubenssätze über so Liebesbindungen passieren. Und sie haben mir da so ein bisschen die, sage ich mal, den Knoten gelöst und nochmal neu verknotet. Und dementsprechend habe ich ihnen auch die Widmung gegeben, weil ich schon der Überzeugung bin, glaube ich, selbst wenn sie jetzt nur 6 bis 7 Jahre schon in meinem Leben sind, dass das Menschen sind, die mich ganz, ganz lange begleiten werden. Und deshalb war ich mir bei all den Sachen, die ich da reingeschrieben habe, da eigentlich relativ sicher. Das werde ich, glaube ich, nicht bereuen.
Nein, bestimmt nicht. Ich überlege jetzt gerade, ob es diese Bedingungslosigkeit, nach der wir uns, glaube ich, alle sehnen. Das ist, denke
ich. Deshalb hast du
ja
auch vielleicht einen Hund.
Nee, ich habe jetzt gerade an deinen Hund gedacht, denn du hast mal in einem Interview gesagt oder in deinem Buch, glaube ich sogar, dass die Liebe zu deinem Hund oder deines Hundes zu dir bedingungslos ist. Hunde wollen immer auch was. Also mein Hund, den ich jetzt hier gerade angucke, ich weiß nicht, ob der mich lieben würde, wenn ich ihm das Futter verweigern würde. Keine Ahnung. Aber das, was wir ursprünglich mal, womit wir eingestiegen sind in dieses Gespräch, Bewertungen, die stehen so einer Bedingungslosigkeit ja manchmal im Weg. Und trotzdem existiert es möglicherweise sogar parallel zueinander. Also diese bedingungslose Liebe, die wir uns auch als erwachsene Menschen noch von unseren Eltern wünschen. Und diese Liebe, von der wir nicht mal dann befreit sind, möglicherweise, wenn sie dann schon gestorben sind, weil man etwas hinterherläuft, was man vielleicht so nicht gekriegt hat. Das ist schon interessant zu beobachten, finde ich. Ne? Lieb mich nicht für meinen Erfolg, lieb mich nicht für meine Zensuren, lieb mich dafür, dass ich der Mensch bin, der ich bin, ja, und der sich auch noch verändert.
Und ich glaube, da gibt es tatsächlich ja auch einen kausalen Zusammenhang, dass die Suche nach dieser Bedingungslosigkeit ein Wunsch ist, glaube ich, den ganz, ganz viele haben. Und der Mechanismus, der dann aber oftmals greift, um eben Sicherheit zu geben, um irgendwie doch Anerkennung zu spüren, der funktioniert dann ja oftmals über so ein Bewertungssystem. Dass man, also das ist eher der Mechanismus, der einen da so durchträgt. Also so ein bisschen die Antithese zu dem eigentlichen Wunsch, den man ja hat. Man will ja eigentlich für einfach nur sein Sein geliebt werden. Und wenn man das nun mal so nicht empfunden hat, dann sucht man sich ja andere Wege, weil der trotzdem das Bedürfnis da ist, geliebt zu werden.
Ja.
Und dann sucht man sich ja das Bewertungssystem, dass einem das gibt und vor allen Dingen relativ einfach gibt. Schieß ein Tor, auf dem Fußballplatz und du kriegst Liebe.
Na, so einfach ist das nicht. Ich würde nicht so schnell ein Tor schießen.
Wenn du mit ein bisschen Talent gesegnet bist oder gut genug trainierst und hart genug trainierst, und das ist ja das Schöne am Fußball, das muss ja nicht nur auf dem professionellsten Level sein. Das kann in der untersten Liga sein. Wenn es 10-0 für den Gegner steht und du schießt das eine Tor, dann wird es mindestens eine Person geben, die sich darüber freut. Und das ist so ein ganz, ganz vermeintlich einfacher Zugang zu, oh, ich werde geliebt, wie schön.
Gib mir Sonne, das ist ein Lied von Rosenstolz.
Ja.
Und du hast es ausgesucht, mitgebracht für deine Mutter.
So sieht's aus. Es ist ja ganz spannend, dass, so geht's mir zumindest, wenn man Leute verloren hat. Und ich habe ja meine Mutter und meinen Vater verloren. Und manchmal denkt man danach dann immer so, boah, kannte ich die Person überhaupt? Wir nehmen ja gerade unsere Familienmitglieder sehr, sehr häufig in ihren Rollen wahr und begreifen gar nicht, dass es auch ganz autonome Menschen, unabhängig von uns sind, die auch ein Leben vor uns hatten. Und ich habe das Gefühl, dass ich durch Rosenstolz, was meine Mutter sehr, sehr häufig gehört hat früher, daran konnte ich mich sehr, sehr erinnern, zwei Lieder sind auch auf ihrer Beerdigung gelaufen, unter anderem dieser Song, dass ich dadurch sie auch nochmal anders kennengelernt habe. Und das ist mir erst aufgefallen, als sie gar nicht mehr da war. Dass Musik und ihre Songs mir geholfen haben, vielleicht sie auch nochmal anders zu deuten.
Schade.
Ja, schade. Es ist tragisch. Aber manchmal ist es ja trotzdem das, was überdauert. Also die Musik bleibt ja. Und dieser Song bleibt ja. Und sie hat ihn sicherlich sehr, sehr häufig in ihrem Leben gehört. Und ich kann ihn jetzt weiterhören. Das ist ja eine Verbindung, die nach wie vor da ist. Ja. Und das schafft ja auch Musik.
Das stimmt. Lena Kassel ist heute hier zu Gast.
Danke.
Sportjournalistin, Moderatorin, Autorin. Du bist in Köln zur Welt gekommen 1994. Das heißt, im Gegensatz zu zum Beispiel 40-jährigen Menschen bist du noch sehr jung. Kann sein, dass ich noch die ein oder andere Anspielung in diesem Gespräch mache.
Kann
vielleicht
sein,
aber auch nicht.
Dass der Stachel noch ein bisschen tief sitzt, ja.
Du hast aber nicht lange in Köln gelebt. Mit 5 seid ihr umgezogen in ein Dorf, in einen kleinen Ort, 1500, 1300 Leute, Einwohner.
Gibt eine Definition von Dorf, glaube ich, wenn es noch einen Metzger gibt und eine Schlecker-Filiale. So war es damals
Schlecker
auch.
Ist ja
Schlecker, ne?
Lange her, ne?
Lange her, aber
Und Metzger? Metzger gibt es aber noch, ne?
Metzger gibt es noch und auch dann natürlich so ein Friseursalon, der so Kopfsalat heißt. Also so was sehr Absurdes, aber lustig dabei sein möchte. Also diese drei gibt's und dann noch eine Turnhalle und zwei Sportplätze. Also
Tennis und Fußball.
Tennis und Fußball. Mhm. Und es gab auch noch einen Tischtennisverein.
Aha.
Ich habe da auch Tischtennis gespielt. Sehr lange sogar, erstaunlicherweise. Aber das waren dann diese, ja, sag ich mal, Hobbys, die man dort machen konnte. Also Sport, viel Sport.
Vereine vor allen Dingen auch. Mhm. Ne? Das ist auch eine Sache, auf die du in deinem Buch explizit eingehst, verschiedene Male. Und relativ am Anfang schreibst du auch, wie wichtig es ist, dass es Vereine gibt und dass sie für unsere Gesellschaft momentan vielleicht sogar wichtiger sind denn je, weil alles auseinanderzudriften scheint. Auch in vielen Kleinorten, in vielen Dörfern fehlen Angebote für jüngere Menschen. Eine Sache, die Vereine gerne und oft auffangen. Traditionen werden bewahrt.
Mhm.
Manchmal sind es aber ja auch Traditionen, die verhindern, dass etwas Neues geschieht.
Ich würde darauf auch gerne differenziert
Bitte.
Antworten. Auf der einen Seite mag ich dieses Bild der Mini-Demokratien. Also es gibt in unserer Gesellschaft so einige Orte, die für mich so eine Mini-Demokratie darstellen. Und wenn die gefestigt ist, dann ist auch die große Demokratie gefestigter. Und dazu zählt für mich das Vereinsheim. Ich habe 80% meines Lebens in Vereinsheim verbracht und bin da auf sehr, sehr unterschiedliche Menschen getroffen, die auch so einen Geist wahnsinnig frisch gehalten haben, weil man eventuell mit den Leuten normalerweise nicht ein Bier trinken gegangen wäre, aber nur mal der Verein einen zusammengeführt hat. Und ich mochte es total, einen Ort zu haben, wo es ein jedes Mal gibt. Da hat sich nichts geändert. Also dieses sehr Langsame hat mir extrem gut gefallen. Gerade wenn es so viele erste Male als junger Mensch gibt. Du musst erst einmal alleine Entscheidungen treffen. So viele Entscheidungen. Und dann ist es toll, einfach einen Ort zu haben, wo die Zeit ein bisschen stehen bleibt. Das fand ich toll. Mhm. Und natürlich ist es auch etwas sehr Verschlossenes auf der anderen Seite, ja, wo man eben nicht so bereit dazu ist, sich zu bewegen, offener zu sein. Und trotzdem glaube ich schon, dass wenn man über so einen Verein nachdenkt, dass wenn, egal welche Person das ist, für diesen Verein sich aufreibt, ja, und das Logo trägt und irgendwie unterwegs ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn man normalerweise Überzeugungen hat, also sprechen wir dieses ganz, sage ich mal, plakative Bild an, ja, man denkt ja so, das Vereinsheim, das ist was Verstaubtes, da ist man nicht progressiv, da ist man nicht offen auch für vielfältiges Leben, auch nicht für schwarze Menschen, auch nicht für queere Menschen. Aber ich bin der Meinung, wenn dann im Verein der Stürmer, der nun mal schwarz ist, gute Leistungen zeigt, dass das auch ein Zugang sein kann, vielleicht Vorannahmen noch mal zu korrigieren, schon, weil man vielleicht offener ist, auch dann in ein Gespräch mit ihm einzutreten. Also es ist so ein bisschen die sportliche Leistung als Türöffner des Gesprächs. Und diese Chance sehe ich durchaus. Wir reden trotzdem darüber, wenn dieser schwarze Stürmer nicht Tore treffen würde und vielleicht den entscheidenden Elfmeter verschießt, dann würden wir ein anderes Gespräch führen, sicherlich. Und trotzdem würde ich sagen, dass die Vereinsheime mehr Chancen haben als Risiken. So würde ich sehen. Mhm. Und ich mag manchmal nicht dieses Bild von außen, was oftmals drüber gestülpt wird über diese Vereinsheime und auch /Fußballfans. Das sind ja alles so Hinterwäldler, die überhaupt gar nicht offen sind und beweglich sind für andere Menschen und andere Sichtweisen. Das habe ich ehrlicherweise anders erlebt. Das ist etwas, was so sehr oft als Argument drangezogen wird, wenn ja, es jetzt auch jüngst wieder Äußerungen im DFB-Pokal gab, wo ja auch eher dörfliche Vereine dann plötzlich gegen einen Top-Club spielen und dann gab es auch wieder rassistische Gesänge von den Rängen. Mhm. Das sind Leute, die sind aber in der Unterzahl. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass die stille Mehrheit lauter wird, aber das sind nicht die Fußballfans. Und mir gefällt das nicht, dass man da die alle so über einen Kamm schert und denkt, das sind alles Idioten. Nein, also ich finde sogar, dass sie eben im Sinne dieser Mini-Demokratie so wichtig sind für unser Zusammenleben, für unsere Gesellschaft, weil sie für ganz, ganz viele Menschen auch einen Sinn darstellen im Leben.
Du meinst jetzt nicht die rassistischen Reinrufer.
Nein,
du meinst die anderen.
Ich meine die anderen und ich meine auch, was dann oftmals nicht erzählt wird, dass bei den rassistischen Rufen die Kurve selber den einen auserkoren hat, der das gerufen hat und bei den Verantwortlichen aufmerksam gemacht hat, dass dieser Mann oder diese Frau oder diese Person bitte rausgeführt wird. Das wird dann oftmals nicht erzählt, sondern es wird dann wieder erzählt, oh, da gab es diese rassistischen Ausrufe, aber es wurde nicht erzählt, dass die Fans, die drumherum standen, laut waren und aktiv waren und sich dagegen gewehrt haben.
Ja, okay, ja, genau.
Und das ist das halt
wär,
etwas.
Das wäre wirklich gut, das etwas mehr in den Vordergrund zu stellen, damit auch Menschen, andere Menschen wissen, dass es okay ist, sich davon zu distanzieren. Ne?
Ja, also und wichtig
auch,
ist.
Absolut, dass es wichtig ist. Aber da ist es eben wieder innerhalb eines Vereins. Ne? Das ist doch aber der Rudi, das ist doch der Cousin vom Werner. Der ist in Ordnung, das ist ein guter Vater, der hat vielleicht ein bisschen viel getrunken, das meint er nicht so, ne? Mhm. Mag jetzt auch wieder ein Klischee sein und trotzdem wissen wir, leider funktioniert es oft so. Und toll wäre es, wenn man sagen würde, ja, aber sorry, wenn Rudi das nochmal macht, dann kaufe ich bei ihm keine Wurst mehr oder was weiß ich. Also, oder.
Schöner Vergleich, aber genau so. Und ich habe schon das Gefühl, dass es mittlerweile mehr solche Leute gibt, die auch im Verein sind, die sagen, ey, dann kaufe ich beim Rudi halt keine Wurst mehr. Also dieses Weggucken und auch negieren, dass das überhaupt ein Thema ist, das empfinde ich nicht so. Mhm. Sondern dass es da schon auch eine sogenannte Awareness mittlerweile für gibt.
Ja, schon. Also eine Aufmerksamkeit, eine Sensibilisierung für das Thema. Aber hast du mitgebracht, Dancing Queen. Und es geht um Agnetha in erster Linie. Huh?
Das ist richtig. Tatsächlich war es damals einer der häufigsten Tour-DVDs, die ich persönlich in meiner Jugend geschaut habe. Es gab jetzt auch nicht so viel Auswahl, muss ich dazu sagen, aber die gab es wohl, also die ABBA-Tour-DVD, und die habe ich mit meinem damaligen besten Freund Simon geschaut. Wir sind zusammen in den Kindergarten gegangen und sollten eigentlich auch schon in der Schule dann nebeneinander sitzen, war eigentlich alles schon vorbereitet, und dann bin ich ja weggezogen. Das war wirklich sehr, sehr tragisch, aber wir haben dennoch sehr viel Zeit miteinander verlebt, unter anderem eben vor dem Fernseher, vor der ABBA-Tour-DVD, und er wollte halt immer so sein wie Agnetha, er wollte so tanzen wie sie, er wollte so aussehen wie sie und hat das auch immer nachgemacht und hat dann so getanzt, und ich saß immer ein bisschen stiller daneben und habe sie einfach nur schmachtend angeschaut, weil ich vermutlich da schon in sie verliebt war.
Wie ganz, ganz viele andere Mädchen und Jungs übrigens auch. Podcast- und Fernsehmoderatorin und Sportjournalistin Lena Kassel ist heute hier zu Gast. Wie bist du denn eigentlich zum Fußball gekommen? Du hast ja schon gesagt, es gab diese zwei Vereine im Dorf. Fußball für Mädchen wird immer selbstverständlicher. Ich habe das Gefühl, es wächst, auf jeden Fall. Wie war das für dich damals? War es für dich ganz klar, dass du das auch machen möchtest?
Überhaupt nicht. Normalerweise kommen ja immer so Geschichten, oh, mein Opa hat mich mal irgendwohin mitgenommen ins Stadion und dann bin ich Fußballfan geworden. Ja. Oder ich hatte einen älteren Bruder, der hat Fußball gespielt und der hat mich dann mitgenommen und dann wollte ich Fußball spielen. All das trifft auf mich nicht so, sondern es war wirklich die begrenzte Möglichkeit, die mich zum Sportplatz gebracht hat. Der Fußballplatz war halt zulässig für mich, insofern, dass er nicht teuer war. Insofern, dass da eigentlich jeder mitspielen durfte.
Hat deine Schwester, du hast eine 2 Jahre ältere Schwester, ne? Hat die auch gespielt?
Nein, um Gottes Willen. Ach, sie war phasenweise Funke Mariechen.
Ach, guck,
natürlich.
Hättest du ja auch noch rein können in den Verein, oder?
Ja, wie gesagt, ich wollte auch schon nicht mit Agnetha tanzen oder sie nachmachen, wie sie tanzt. Also das war jetzt nicht
tanzen
so meine Folge.
Tanzen war nicht
Folge.
So deins.
War nicht
nee.
So meins. Aber dann bin ich wirklich so durch Zufall eher zum Sportplatz gekommen. Und dann fand ich es auch toll. Aber ich war auch gar nicht gut am Anfang. Also überhaupt nicht. Es war absolut nicht abzusehen, dass das mein Leben begleiten würde.
Es gab dann eine Situation, die du auch immer wieder erzählen musst und die du auch in dem Buch ganz toll beschreibst. Ich verkürze sie jetzt einfach im Sinne des Zeitmanagements, dass du in einem Spiel, vor meinem inneren Auge war es zudem auch noch ein Fallrückzieher. Du hast in einem Spiel einen Ball direkt angenommen. Es werden ungefähr 100 Meter gewesen sein. In deiner Fantasie waren es 200 Meter. Und du hast diesen Ball verwandelt. Du hast aus einer irren Entfernung ein Tor reingeballert. Und die Erde stand still für einen Moment. Niemand hat geatmet. Niemand hat irgendwas gesagt. Das war dein allergrößtes Erfolgserlebnis. Und dein Großvater war wahnsinnig stolz und hat dir 50 Euro in die, oder war es noch Mark? Nee, Euro schon in die Hand gedrückt. Ne?
Ich möchte ab sofort, dass du diese Geschichte erzählst.
Nein, jetzt werden natürlich alle sagen, wieso lässt du sie denn nicht erzählen?
Nein.
Weil ich natürlich weiß, dass du wunderschöne Details noch reinbringst. Uns fehlt die Zeit dafür. Außerdem möchte ich, dass die Leute sich das Buch selbst kaufen. Aufstiegskampf vom Seitenrand in die Primetime. Wir verlosen aber auch 3 Exemplare, allerdings erst am Ende des Gesprächs. Wir gehen jetzt in die Pause sozusagen, hören vorher noch Lucky Star von Superfunk und Ron Carroll. Warum dieses Lied?
Das war das erste Lied, wo ich bei verliebt war. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich gerade verliebt bin, dann tausche ich immer wahnsinnig viele Songs.
Ja.
Weil ich finde, verliebt sein ist das aller Tollste.
Das ist toll. Also es macht einen auch ganz schön hibbelig und... Also wenn es so diese Art von Verliebtsein ist, diese noch ungeklärte oder so.
Würdest du sagen, du bist
so
cool verliebt?
Niemand ist cool verliebt. Das geht gar nicht. Das ist ein Paradoxon.
Ich wollte nämlich gerade sagen, ich würde fast sagen, es gibt 2 Sachen, wo ich am uncoolsten bin. Das ist einmal, wenn ich mit meinem Hund interagiere. Es gibt nichts Uncooleres als das.
Was?
Ja, ganz uncool. Und dann, also weil ich halt, ich mache das komplette Klischee.
Das meinst du mit uncool.
Babysprache, verstehe. Spitznamen. Ja. Also,
Halli, hallo, du kleine Maus, du komm mal her, wer kommt denn da?
So? Genau, ja, das. Ja. Mhm. Und es ist wirklich, glaube ich, auch wenn ich verliebt bin, bin ich sehr uncool. Also auch da wieder, ich bin in meinem eigenen Klischee so ekelhaft gefangen und ich komme da monatelang nicht mehr raus.
Ach, das, du, weißt du was, du siehst dich dazu sehr von außen und projizierst da irgendwas rein. Das ist genau wie dieser Moment, das kann ich mir hervorragend vorstellen, dass du dir so ein Setting einrichtest und wegfährst, um zu schreiben, ja, da am Meer und mit Rotwein. Stimmt. Und dann sitzt du da und dann siehst du dich von außen und nichts fällt dir ein und du kommst dir wahnsinnig lächerlich vor. Ja. Weil du dich so inszeniert hast in der Situation.
Ja,
und wahrscheinlich ist das mit diesem Verliebtsein genauso. Wahrscheinlich bist du ganz entzückend und reizend, aber du siehst dich davon aus und bist wahnsinnig streng.
Das ist richtig. Ich bin generell sehr streng mit mir und ich bin auch sehr, sehr verurteilend noch leider. Aber ich glaube, das wächst sich raus. Ich habe da Hoffnung.
Lucky Star hören wir jetzt.
Let me be your lucky star. Shine it down.
Radio 1. Hörbar Brust.
Die Journalistin, Podcast-Moderatorin, Fernsehmoderatorin Lena Kassel ist zu Gast. Wie ging das weiter mit dir und dem Fußball, der ja in deinem Leben bis heute eine entscheidende Rolle spielt? Das lässt sich nicht leugnen.
Nein. Also auf die Frage muss ich auch immer wirklich mit sehr viel Pathos antworten.
Aber bitte.
Ohne den Fußball, und jetzt aufgepasst,
ja,
es wird schmalzig. Ohne den Fußball wäre ich nicht die Person, die ich bin. Das ist so. In ganz unterschiedlichster Ausprägung hat der Fußball mich in meinem Leben begleitet.
Gerettet?
Großes Wort, würde ich vielleicht auch mitgehen. Doch, weil er ganz oft die Antwort auf ganz viele Fragen war, ohne dass ich explizit danach gefragt habe. Also dann wie aus dem Nichts,
ja,
kam der Fußball um die Ecke und hat mich aus einer aussichtslosen Situation gerettet.
Vielleicht müssen wir das mal ein bisschen skizzieren. Warum denn auch nicht? Mhm. Also du spielst in einer gemischten Mannschaft im Übrigen auch, ne? Ganz am Anfang so. Ja. Deine familiäre Situation, wir haben es eben schon gesagt, du bist 5 und ziehst mit deiner um 2 Jahre älteren Schwester und deiner Mutter in dieses Dorf, weil deine Mutter dort Arbeit findet, weil deine Eltern sich getrennt haben. Beides kommt da zusammen. Wie oft hast du deinen Vater zu der Zeit gesehen? Was denkst du?
Ich glaube schon, das war ja so jedes zweite Wochenende. Also er war dieser klassische Wochenendpapa und war auch zu der Zeit noch sehr präsent.
Ist er auch mit zu Fußballspielen gekommen am Wochenende?
Selten. Mhm. Also nicht mehr so aktiv in meiner Erinnerung verankert. Kann sein. Aber er war auch eher ein Tennisspieler. Er wollte auch immer eher, dass ich Tennis spiele. Er hat mir auch meinen allerersten Tennisschläger gekauft. Ich habe nämlich parallel auch ab und zu Tennis gespielt, bis ich, und das ist lustig, weil da merkt man dann eben, wo sich so Weggabelungen auftun. Weil ich sollte dann zur ersten Damenmannschaft kommen und da brauchte ich aber richtig Equipment. Also ich brauchte richtige Tennisschuhe und ich hatte zuvor immer mit meinen Hallenfußballschuhen Tennis gespielt. Und es soll, der Mitgliedsbeitrag bei den Damen war ja wesentlich höher als bei den Kindern und Jugendlichen. Und dementsprechend konnten wir uns das nicht mehr leisten. Und das ist dann auch der Grund gewesen, warum ich das nicht weiter gemacht habe. Dann bin ich beim Fußball geblieben, ja.
Okay, dann ist es der Fußball geworden. Du bist dran geblieben und auch das beschreibst du gut. Und im Übrigen, wie ich finde, ohne Pathos, aber doch so, dass man es sich ganz gut vorstellen kann. Du musstest dich da schon auch behaupten in diesem Käfig. Käfig ist das Wort für einen geschlossenen Fußballplatz einfach, ne? Wie man das manchmal sieht, von sehr hohen Zäunen umgeben, manchmal auch gedeckelt, damit der Ball da nicht rüberfliegen kann. Wie groß ist diese Fläche eines klassischen? Gibt es da so klassische Maße?
Nein, es gibt keine klassischen Maße, aber sie sind wesentlich kleiner als ein großes Fußballfeld. Mhm. Meistens ist es so ausgerichtet, dass du da 4 gegen 4 spielen kannst und noch einen Torhüter oder eine Torhüterin hast. Sehr eng, viel Körperkontakt und es kommt auf eine gute Technik an. Und das hat mich schon auch extrem fußballerisch einfach geprägt, dort zu spielen. Du hast sehr viel Kontakt mit dem Ball, weil das Spielfeld halt so klein ist. Es geht weniger darum, ob du physisch gut unterwegs bist. Deshalb konnte ich auch relativ lange mit den Jungs mithalten. Weil
eigentlich war das gar nicht erlaubt oder probat. Die Jungs haben unter sich gespielt, ne? Also untereinander. Mhm. Und es gab einen Freund, entschuldige, dass ich dir eben so ins Wort gefallen bin, aber vielleicht könntest du das nochmal sagen, wie du da überhaupt dich qualifizieren konntest, denn eigentlich haben sie gesagt, nee, keine Mädchen.
Das ist richtig, es gab ja einige Regeln und das wird auch jeder kennen, der schon mal Fußball in so einem Käfig gespielt hat, also drei Ecken, ein Elfer, wenn der mit dem Ball gehen muss, ist das Spiel beendet, letztes Tor entscheidet, da gibt es halt so ein paar Regeln und dazu gehörte eben eigentlich auch, dort keine Mädchen und ja, wir haben damals in einer Dachgeschosswohnung in einem Familienhaus gewohnt, wo unter uns eine Familie gewohnt hat, deren Haus das war. Und der Sohn hat Fußball gespielt, war ein relativ guter Torhüter. Mhm. Und er hat mich einfach mitgenommen. Und ich glaube auch, weil ich in seinen Augen gar nicht aussah wie ein Mädchen. Ich hatte sehr, sehr kurze Haare. Ich hatte Löcher in meinen Jeans. Ich war wild. Ich war unkonventionell.
Schade, dass man Mädchen nicht als Mädchen beschreibt, wenn sie diese
so war das damals.
Attribute mitbringen, ne? Dass man nicht einfach sagt, das ist, ich war ein wildes Kind.
Und, ja, so und ich sage das aber explizit, weil das, glaube ich, der Grund war, warum ich dann mitspielen durfte. Weil ich nicht so
niedlich,
wirkte.
Das nichts Niedliches wahrscheinlich.
Ich wirkte nicht so, als sei ich irgendwie sonderlich anstrengend oder verletzlich. All die Attribute, die man eben einem Mädchen zuschreibt, sondern ich wirkte eher sehr jungenhaft. Und dann war ich auch gut im Fußball. Also ich musste mich dann eben qualifizieren, insofern, dass ich den Ball hochhalten musste, 10-mal links, rechts.
Hochhalten heißt wirklich einfach so spielen, dass er nicht auf den Boden kommt mit dem Fuß, was man da manchmal sieht, ne? Dass man so denkt, wow, und nochmal, und nochmal.
Ja. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der sagte, er könnte nicht einmal den Ball hochhalten. Ach, das war Atze Schröder. Der hat gesagt, er könnte nicht einmal den Ball hochhalten.
Na, einmal geht ja immer.
Also das halte ich wirklich für für absoluten Blödsinn. Also wie oft würdest du den Ball hochhalten können?
Ich finde das Wort, ich bin schon irritiert beim Wort hochhalten, weil man ihn nicht halten darf. Ja. Also,
man nennt es so.
Ja, ich glaube, zweimal würde ich hinkriegen. Ich habe ein gutes Ballgefühl. Ich habe früher gerne so Völkerball gespielt, Ball über die Schnur, diese ganzen. Ja, aber mit dem Fuß ist es nochmal ein anderer Schnack, finde ich. Also das ist schon, da habe ich Respekt. Das ist nichts, was, habe ich kein gutes Gefühl. Nee.
Das ist wirklich so, dass, also ich nenne es jetzt trotzdem Hochhalten, da kann man relativ schnell auch erkennen, ob jemand fußballerisch begabt ist oder nicht. Also da weißt du schon ganz genau, wo der Hase hinläuft.
Es gab doch mal eine Weile so kleine Bälle, die immer in so Gruppen, so, weißt du, die so dann standen so vier Leute so im
aus
kleinen
Sand?
Kreis. Ja, genau.
Aus Hacky-Sex. Ich glaube, die hießen Hacky-Sex.
Ich glaube auch. Und die wurden auch auf eine Weise so hin und her gespielt zwischen den Personen und landeten dann eben hinten auf dem Knöchel oder und wurden dann so weitergespielt. Habe ich auch gedacht, das ist auch eine gute Schulung, ne? Also eine gute Geschicklichkeitsschule.
Das stimmt. Die Hacky-Sex wurden meistens dann neben der Slackline gespielt.
Uhu.
Ne? Das ist so eine Kategorie für mich.
Okay, bevor es weitergeht, oder natürlich, es geht auch mit Musik weiter, bevor wir weiter erzählen, kommt Al Green. Oder bin ich sehr gespannt, du hast nämlich mir ein Stichwort geschickt, geplatzte Verlobung Bridget Jones. Mhm. How can you mend a broken heart?
Ja, also immer wenn ich Herzschmerz habe, schaue ich Notting Hill, das ist mein Go-To und ich mag es auch manchmal, Musik zu hören, um mich in eine Emotion tiefer reinfallen zu lassen. Also für mich ist Musik sehr funktional.
Also auch, um dich ein bisschen rein
zu ziehen,
zu steigern?
Auch. Also es ist bei mir so ein Temperaturregler. Manchmal will ich es ganz heiß machen und manchmal ein bisschen kühler und dafür benutze ich Musik.
Darf ich nochmal nachhaken?
Bitte.
Funktional. Wow, ich glaube, ich habe das noch nie von jemandem gehört. Ich glaube zwar, dass die meisten Menschen wissen, dass Musik das mit ihnen machen kann, also dass Musik nicht nur sein kann, sondern auch Gefühle verstärken kann in die ein oder in die andere Richtung. Aber so wie du es gerade gesagt hast, klingt es fast so, als gäbe es diese Momente nicht, in denen die Musik einfach mit dir macht, was sie will.
Für mich ist es wirklich wie eine Art Werkzeug,
was
ich anlege an meine Seele, um in gewisse Gefühle tiefer reinfühlen zu können. Es hilft mir, es ist ein Tool für mich, mich manchmal, in eine Stimmung zu bringen, in die ich dann auch rein möchte. Und so gehe ich aber ganz generell mit Gefühlen um, dass ich da auch sehr kontrollierend bin mit, also wann ich wie fühlen möchte. Und ich schaffe das durch Orte, durch Musik, die mich dann in die jeweilige Emotion stärker reinbringen können und manchmal auch bewusst reinbringen können. Also ich bin nicht ausgeliefert der Musik. Also dann schon, wenn ich sie höre, aber ich nutze sie wirklich, um zu fühlen, um bewusst in einen Gefühlszustand zu kommen. Und das ist bei diesem Lied auch der Fall, dass ich dann richtig losheulen wollte.
Was ist denn die Geschichte?
Naja, es gibt jetzt How Can You Mend a Broken Heart?
Deine Geschichte.
Es ist eben der Song, wenn ich Herzschmerzen habe, dass ich dann ja verzweifelt bin.
Geplatzte Verlobung war das Stichwort.
Geplatzte Erwartungen, geplatzte Hoffnung, Hoffnungslosigkeit. Das war, wann war das? 2023? Ist so viel passiert in den letzten 2 Jahren, aber 2023 war es da. Da kam sehr viel zusammen. Mhm. Und es war eine lange, lange Beziehung, die zu Ende gegangen ist. Die längste, die ich jemals geführt habe. Und ich glaube, die allererste Erwachsenenbeziehung. Und man sagt ja immer so ein bisschen, man hat, ja, manch einer sagt, man hat 3 große Lieben.
Wer sagt das?
Habe ich letztens gelesen. Man hat 3 große Lieben im Leben. Weiß ich nicht, aber ich kann, glaube ich, sagen, dass das meine erste große Liebe war. Und die ist dann nach 6,5 Jahren zu Ende gegangen. Und damit geht ja dann nicht nur ein Mensch, sondern es geht ein ganzes Leben. Und so hat sich das für mich auch angefühlt. Mein ganzes Leben geht. Und da musste ich erstmal neu justieren. Und dann bin ich alleine nach Sevilla geflogen, das allererste Mal alleine in den Urlaub. Und da habe ich auf dem Flug nach Sevilla, Notting Hill im Flugzeug geguckt und dieses Lied wieder gehört, das in einer Szene läuft, als Hugh Grant sein Herz gebrochen bekommt von Julia Roberts und durch Notting Hill läuft und unterschiedliche Jahreszeiten ziehen an ihm vorbei und dieses Lied läuft und man sieht, wie lange dieser Herzschmerz andauert. Es ist ungefähr so lange wie das Lied und zahlreiche Jahreszeiten später. Oh, das war sehr wohltuend. Mir ging es danach besser.
Und ist da jetzt Haut drüber gewachsen?
Total, ja. Also da ist überhaupt gar kein böses Blut oder was wäre gewesen, wenn. Also es ist keine Offenheit mehr da, sondern es ist ein Frieden mit einem Lebensabschnitt, für den ich unfassbar dankbar bin.
Hörbar@radio1, das ist unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben wollen. Und diese E-Mail-Adresse brauchen Sie auch, weil wir nachher noch 3 Bücher verlosen. Aber erstmal ganz kurz in eigener Sache. Es wird das Vergnügungspark-Festival geben, auf dem Podcasts ein ganzes Wochenende lang live präsentiert werden. Auch wir sind dabei am Sonntag, am 9.11. im Prenzlauer Kolosseum. Und wenn Sie möchten, können Sie dabei sein. Sie können online Karten kaufen, allerdings nicht nur für die Hörbar, sondern dann auch für den ganzen Tag. Aber wenn Sie dabei sein möchten, müssen Sie Zeit haben von 15 Uhr bis 16.30 Uhr. Und natürlich haben wir dann den Platzhirsch, den König des Wochenendes zu Gast, Matze Hielscher. Erstmal geht es weiter. Mein Gast heute ist die Sportjournalistin und Fernsehmoderatorin und Podcastmoderatorin Lena Kassel. Kannst du sagen, wie dieses Dorf hieß, in dem du aufgewachsen bist?
Na, aber natürlich Schladern hieß es.
Schladern.
Also wir sind erst nach Maul gezogen. Das ist das Nachbardorf.
Ja.
Oh, wie herrlich will ein Dorf klingen. Maul. Und da haben wir tatsächlich in einem Fachwerkhäuschen neben einer Burg gewohnt.
Wow.
Das war richtig toll. Also das war insofern Bullabü, leider nur 2 Jahre, weil sich dann meine Mutter von ihrem damaligen Freund getrennt hat, der auch unter anderem ein Grund war, warum wir aufs Dorf gezogen sind. Und dann sind wir eben nach Schladern gezogen. Aber das war wirklich Bullabü. Das war richtig toll. Man konnte rausgehen und einfach spielen. In Maul war wirklich Bullabü, wegen dieser Burg.
Ja.
Dann war da ein Burggraben mit Wasser, der war im Winter gefroren, du konntest darauf Schlittschuh laufen. Dann sind wir immer in die Burg rein, da gab es auch noch Klaus, dem die Burg gehörte. Da habe ich auch
Klaus gehörte die Burg.
Natürlich.
Also ehrlich.
Ja, und es gab ein ganz süßes Burgcafé und Klaus gehörte eben auch das Burgrestaurant, wo ich tatsächlich meinen allerersten Job ausgeübt habe.
Ach.
Als Kellnerin.
Ach.
Es dauerte eine Woche. Es gab 5 Euro die Stunde.
Kinderarbeit mit 8 oder was? Klaus. Nein, das ist ein total netter Typ.
Total netter Typ. Ich glaube, ich war echt jung, aber ich durfte dann manchmal so von 17 bis 20 Uhr Getränke anreichen. So, das habe ich nicht ganz so gut hinbekommen. Und weil es ja eine alte Burg war, waren die Gläser auch wirklich sehr alt. Das bedeutet, das waren jetzt auch keine Ikea-Gläser, sondern das waren richtig Kristallgläser.
So Kältchen, ja. Ich lache mich tot. Vor allem diese ruppeligen, handgeschnitzten Tische wahrscheinlich, auf denen sowieso alles wackelt. Selbst ein Ikea-Glas hätte da wahrscheinlich
gewackelt. Das stimmt,
gewackelt.
Aber sie konnten es irgendwann nicht mehr verantworten.
Dass ich
diese ganzen Kristallgläser, die wahrscheinlich Asbach-uralt waren,
ja,
zerstört habe, weil ich,
ja,
sie reihenweise,
ja,
fallen gelassen habe.
Oh, Gottes Willen,
ja,
wahrscheinlich musstet ihr aus ganz anderen Gründen nach Schladern ziehen. Ich finde überhaupt, Schladern sollte man nehmen als Verb für etwas, das man eigentlich mal versprochen hat, gut zu machen und das man dann aber nie so richtig trainiert und immer nur so ein bisschen schleifen lässt.
Ich weiß, woher deine Gedanken kommen, weil das natürlich sehr nach Schlendrian klingt.
Oh ja, stimmt.
Deshalb denkst du an Schladern,
ja.
Schladern, Schlendrian.
Ja.
Das ist sehr nah, ja.
Ja. Okay, eure Lebensumstände waren jetzt nicht so Bullabü, also auch in, also weder in Maul, obwohl es da irgendwie sehr hübsch war, aber auch nicht in Schladern. Es sind die Lebensumstände, in denen viele Familien leben.
Leider ja.
Aber es sind sicherlich nicht die einfachsten Voraussetzungen, um leicht in ein Leben zu starten. Du hast es vorhin auch schon skizziert. Du hast gesagt, mit Gewitter so ein bisschen ins Leben geschickt. So hast du es formuliert. Deine Mutter jetzt plötzlich quasi alleinerziehend, mhm, und hat 2 junge Töchter, die und sie hat im Krankenhaus gearbeitet, hatte oft die Nachtschichten und hat euch dementsprechend oft euch selbst überlassen müssen. Kann schiefgehen.
Mhm.
Kann auch Kinder überfordern mit Sicherheit. Aber du hast es ja schon erwähnt, ihr hättet diese befreundete Familie im Haus. Ihr hättet da immer hingehen können, wenn es einen Notfall gegeben hätte. Habt ihr nicht gemacht, war euch eher unangenehm. Ihr hattet euch beide. Mhm. Ihr wart jetzt nicht immer ein Herz und eine Seele. Aber was würdest du sagen, was ist aus dieser Zeit oder in dieser Zeit entstanden, was du heute noch in dir trägst? Es wird eine Selbstständigkeit sein, aber es wird vielleicht auch eine Angst vor Alleinsein sein oder gerade nicht?
Das wären jetzt, glaube ich, so, also Selbstständigkeit natürlich ein positiver Effekt. Die Angst vor dem Alleinsein, ja, eine Negativbegleiterscheinung. Und ich glaube auch, wovon ich mich sehr, sehr krass abgrenze, und das merke ich erst so richtig in den letzten Jahren, weil ich immer so auf Extremen wandle, ist eine starke Abneigung gegen den Pragmatismus. Also so würde ich meine Kindheit und mein Großwerden schon durchaus beschreiben. Wenig Träumerei, wenig Naivität, wenig Idealismus, viel Pragmatismus. Wir müssen das jetzt hier so machen und wir haben keine andere Möglichkeit und wir machen das, was im Bereich des Möglichen ist. Und darüber hinaus wird nichts anderes möglich sein. Und ich merke schon, dass ich es liebe auch mittlerweile, diese finanzielle Freiheit mehr zu haben, als meine Mutter das hat. Und ich sage ganz ehrlich, alle Leute, die sagen, ah, mir ist Geld nicht wichtig, die waren halt nie arm. Also mir ist Geld wichtig, weil es mir Selbstbestimmtheit und Freiheit gibt und mir die Möglichkeit gibt, ein Leben zu führen, was ich leben möchte.
Mhm.
Und das ist auch etwas, was ich glaube, ich durch diese Kindheit, durch diese so viel benannten einfachen Verhältnisse extrem mitbekommen habe, eine bewusste Abgrenzung gegenüber dem Pragmatismus und vielleicht auch eine krasse Abneigung dagegen. Mir fällt es ganz, ganz schwer, Tage auch einfach mal so vorbeiziehen zu lassen, die total alltäglich sind. Das verbinde ich mit so pragmatisch sein. Man macht dann irgendwie nicht das schöne Dinner, worauf man sich total freut, ob das jetzt Essen gehen ist oder kochen, sondern man macht dann halt mal den Reis und die Dose Thunfisch auf, weil es halt schnell gehen muss und heute halt nicht anders passt. Das ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel. Aber ich merke einfach, dass ich ja so jeden Tag so unbedingt toll erleben will mit so.
Wow, das ist aber anstrengend. Natürlich. Damit machst du es dir selbst.
Ach, das
echt
ist,
schwer. Ich wollte gerade eine Lanze auch brechen für den Pragmatismus. Also der kommt sehr schlecht weg. Letztendlich waren es ja Zwänge, bestimmte Zwänge, die dazu geführt haben, dass sie, das weißt du alles selbst. Also und wer bin ich, das jetzt hier aufdröseln zu wollen? Aber ich glaube, dass Pragmatismus an sich eine ganz wichtige Sache ist. Und ich glaube im Übrigen auch, dass jemand, der sein Leben als kontrolliert beschreibt, über eine gewisse Art von Pragmatismus verfügt. Und nur weil er darüber verfügt, überhaupt eine Kontrolle auch haben kann. Ne? Ja, also wenn du sagst, dass es dir hilft, wenn du bestimmte Songs hörst oder dass du ja auch dadurch, dass du das so erlebt hast, wie du es erlebt hast, hast du natürlich auch eine feine Antenne und weißt auch, wann du dir was gönnst oder wann du dich oder deine Zeit oder so einen Tag einfach mal gehen lässt und passieren lässt. Mhm. Ich weiß nicht, kannst du das oder scheiterst du daran, dass du dann auch in so einen Hedonismus-Dip reinspringst?
Also das meinte ich ja zu Beginn, gerade der Einführung, dass es da bei mir dieses Wandeln auf verschiedenen Welten gibt. Also ich kann total hedonistisch sein und das ist das, wo ich mich am tollsten mitfühle.
Auch ohne schlechtes Gewissen dann im Nachhinein.
Total.
Super.
Also, aber trotzdem in der Verbindung mit, wenn ich etwas geleistet habe. Das heißt, die andere, die Kehrseite der Medaille ist, schon sehr, sehr fleißig auch zu sein, sehr strukturiert zu sein, ehrgeizig zu sein. Und das ist oftmals so, dass ich am Wochenende beispielsweise total ausbreche, hedonistisch bin, wirklich bis zu einer ganz extremen Ausprägung. Und dann ist Montag und dann kann ich das total switchen und dann bin ich in Order. Dann mache ich meine Steuer, dann putze ich, dann mache ich das, dann gehe ich zum Sport, dann esse ich grünes Zeug. Und das meine ich mit diesem alles oder nichts, diese Extreme, auf denen ich wandle. Und ich glaube schon, dass ich das auch als Aufgabe für mich persönlich sehe, da mehr den Graubereich auch zuzulassen. Aber das ist etwas, wenn du mich fragst, so was sind so ein bisschen die Nachgewitter aus der Kindheit, dann ist das schon so, dass ich mich am besten fühle, wenn ich hedonistisch bin. Und weißt du auch warum? Weil ich das Gefühl habe, da bin ich nämlich keinen Zwängen ausgeliefert, sondern das ist ein Handlungsspielraum, den ich mittlerweile habe, den ich mir erarbeitet habe, dass ich das auch so leben kann. Und das ist, das ist so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich da auch bewusst rausentwickelt habe, mit viel Arbeit und mit viel auch Pragmatismus über ganz viele Jahre hinweg. Und jetzt bin ich aber froh, dass es manchmal auch diese Korridore gibt, wo ich das Gefühl habe, da ist viel mehr Freiheit für mich da, weil ich keinem Zwang unterlegen bin, sondern einfach mich ausleben kann. Und das kann ich schon sehr, sehr gut.
Super, aber das ist gut.
Es ist sehr extrem bei mir.
Dein Vater ist starker Alkoholiker gewesen und ist daran auch gestorben. Du warst 15, glaube ich.
16.
Es gab kein Geld für eine Beerdigung. Es gab auch nicht so einen richtigen Abschied. Also er war dann in der Klinik und ihr habt schon mitgekriegt, dass da was nicht stimmt. Und das ist so. Kinder spüren das ja sehr und Heranwachsende auch. Gerade das Alkohol auch, den riecht man nicht nur, sondern man spürt auch die Veränderung. Ja. Die Veränderung des Menschen. Und in den seltensten Fällen werden Menschen sympathischer. Manchmal sind sie für einen Moment lustiger, ausgelassener, freier, lockerer. Aber auch das ist oft nur ein Korridor. Ne? Dieses Transitgefühl, das bleibt ja selten. Entweder die Leute werden wieder nüchtern oder sie trinken weiter und dann werden sie irgendwann betrunken und in den meisten Fällen ausfallend, aggressiv. Wenn man Glück hat, schlafen sie einfach ein. Mhm. Hat dich diese Erfahrung verdorben für immer, was Alkohol angeht? Also merkst du, dass wenn du jemanden magst und jemand dir nahe ist und dass du schon guckst, okay, das ist jetzt der dritte Wein, ne?
Ich merke das nicht in der direkten Situation, also das, wie viel dann jemand am Abend trinkt. Für mich geht es dann eher um die Häufigkeit über eine Woche zum Beispiel hinweg. Dass ich da schon merke, dass ich dafür starke Antennen habe. Auch bei mir selber. Es gibt immer wieder Wochen, wo ich überhaupt gar nichts trinke. Auch um immer in Kontrolle zu sein, was das angeht.
Das ist eine absolut gute Idee.
Ne? Also immer wieder auch zu sich selber beweisen zu können, es geht auch ohne und ich fühle mich gut. Mhm. Und das ist schon etwas, wo ich so eine natürliche Regulation sehr, sehr gut drin habe. Mein Leben lang schon. Meine Schwester zum Beispiel, meine Ältere, trinkt überhaupt gar keinen Alkohol.
Und glaubst du, dass es auf diese Zeit zurückzuführen?
Ich glaube schon. Also sie hat relativ früh schon nicht mehr getrunken. Mhm. Also ich glaube, mit 18, 19 hat sie schon angefangen, gar keinen Alkohol mehr zu trinken. Also überhaupt nicht. Bis heute. Keinen einzigen Tropfen. Und so krass bin ich nicht. Eher auch das Gegenteil. Aber ich merke schon, dass ich da Angst vor habe. Ich merke, dass es natürlich durch meine Disposition meiner Familie, wo Suchterkrankung da ist, dass ich da extrem aufpassen möchte. Und mir hilft da meine Kontrolle. Dass ich ein sehr kontrollierter Mensch bin. Was manchmal total hinderlich ist, weil es mich oftmals versperrt. Aber an dieser Stelle total hilfreich ist. Weil ich schon glaube, dass ich mein Leben niemals außer Kontrolle geraten lassen würde. Dafür bin ich viel zu strikt und viel zu klar und viel zu kontrolliert am Ende auch.
Ja, also um dich da zu beruhigen und zu beunruhigen gleichermaßen, du wirst dich nicht vor allem schützen können. Das Leben ist ja, das macht es ja auch so interessant und das macht es auch so waghalsig. Es kann innerhalb einer Sekunde, kann alles passieren, ja. Alles Mögliche, alles Gute, alles Schlechte, alles Folgenschwere, alles das Leben leichter machende. Also es kann so viel passieren. Du bist natürlich gut gewappnet. Und ich finde, Kontrolle und Selbstdisziplin haben eine schlechte Lobby. Ich wiederhole mich da auch, ich habe da auch in einem anderen Gespräch schon mal das auch versucht, eine Lanze zu brechen. Ich glaube, dass diese Art von Freiheit, die du auch sehr genießt und von der du auch sagst, da bin ich haltlos und da springe ich auch rein, dass die innerhalb dieses Rahmens stattfindet, den dir die Selbstdisziplin oder die Kontrolle auch geben. Also das sind, finde ich, zwei ungleiche Geschwister, die sich aber hervorragend ergänzen.
Und ich finde auch, dass solche Tools, so nenne ich sie mal, wie Kontrolle und Selbstdisziplin, ja auch oftmals in Phasen reifen, wo es schwierig ist, wo es herausfordernd ist. Und Leon Winscheid hat das mal als psychologisches Reichtum bezeichnet. Dass er auch findet, dass diese schlechten Zeiten, die wir durchleben, immer so negativ geframed sind. Boah, ja, das ist ein Laster, was ich mein Leben lang mit mir tragen werde, wenn ich Verlust erlitten habe beispielsweise. Mhm. Oder es ist ein Laster, was ich mein Leben lang mit mir tragen werde, wenn ich betrogen werde. Aber dass genau in diesen Phasen, wo das passiert, psychologische Reife stattfindet, ein Reifungsprozess, wo man solche Dinge erlernt wie Selbstdisziplin. Was sind die Dinge, worauf ich mich verlassen kann?
Strukturen, ne?
Ja. Sicherheitsanker, Sicherheitsschlüssel bauen, empathisch werden, weil man Schmerz erlitten hat. Mhm. Was ist das? Wie schön ist es, empathisch zu sein? Ich glaube, das kannst du auch nur sein oder ausgeprägter, glaube ich, fühlen, wenn es dir auch mal nicht so gut ging. Dann bist du ein empathischerer Mensch. Und das ist dieses psychologische Reichtum, wovon er spricht, was ich einen viel schöneren Zugang finde zu schweren Zeiten, als sie einfach nur als schwere Zeiten sein
absolut
zu lassen.
Absolut, absolut. Musik, Roland Kaiser hast du mitgebracht. Ich glaube, es geht schon wieder los. Was ist das mit Roland Kaiser und diesem Verrücktsein? Er war auch mal zu Gast in der Hörbar und er ist ein unglaublich sympathischer, superherzlicher Typ.
Schön, dass du das sagst. Das hätte das ganze Lied auch nicht geschmälert, sondern es lässt das Ganze jetzt nur noch mehr leben. Ich finde das ein Song, der einen richtig vorantreibt. Ich habe ihn jüngst bei meinem 30. Geburtstag rauf und runter gehört. Ja. Ich habe ihn in der Uckermark mit meinen 20 engsten Freunden gefeiert.
20 engste Freunde?
Ja.
Hui.
Ich habe aber auch nur die.
Ach so, also das ist ein Dorf.
Das sind Freunde, Bekannte, alles. Also es gibt ja Leute, die haben einen riesigen Bekanntenkreis.
Ja, du
also,
offenbar, 20 beste Freunde.
Ja, aber da gibt's auch nichts darüber hinaus. Also manche haben ja, die feiern ihren 30. und laden 100 Leute ein. Die kenne ich gar nicht. Also so viele Leute mag ich noch nicht mal.
Ihr Influencer, ihr jungen Dinger.
Nee, nein. Also ich habe die 20 nein, Leute, die mir am Herzen liegen. Mhm. Und wir haben ein ganzes Wochenende miteinander verbracht und sehr häufig lief dieser Song. Ich glaube, es geht schon wieder los. Das darf ja wohl nicht wahr sein, wie man so direkt den Halt verliert. Und es geht ja in diesem Song eigentlich darum, dass er sich eigentlich nicht mehr verlieben will. Also er sagt ja so, nee, jetzt reicht's auch mal. Also kann ja jetzt nicht schon wieder losgehen. Und er macht es schon wieder, weil er eben das Leben spüren möchte. Und das ist irgendwie dieser Song, eine Ode ans Leben. Ich mag ihn, er macht ganz gute Laune.
Gefühl, verpflichtet zu sein, nie mehr.
Radio 1, die Hörbarust, zu Gast ist die Sportjournalistin, Moderatorin, Podcast-Moderatorin und auch Fernsehmoderatorin Lena Kassel. Du hast ein Buch geschrieben, Aufstiegskampf vom Seitenrand in die Primetime. Es ist einerseits eine legitime Autobiografie, nicht einer zu jungen Frau, die aufschreibt, was sie erlebt, sondern einer jungen Frau, die auf ihr Leben zurückblickt und die beschreibt, wie sie aufgewachsen ist, die auch anderen Leuten möglicherweise dadurch Chancen aufzeigt. Mhm. Und die, also es gibt zwei Protagonisten, der eine bist du und der andere ist der Fußball, einfach ganz klar, dem ganz viel Platz eingeräumt wird. Für dieses Buch musstest du auch ganz schön ackern, kann ich mir vorstellen, weil da auch viele Statistiken vorkommen. Da kommen einfach viele Fakten. Du darfst dich überhaupt gar nicht vertun. Bei Fußball als Frau sowieso schon mal gar nicht. Und hast auch, wie ich finde, wirklich geliefert. Und um in dieses Thema jetzt mal so rein zu sliden, ich möchte es gar nicht Frauenfußball nennen, aber damit wir wissen, worüber wir sprechen eben auch über Frauenfußball, hat sich ja gerade neulich wieder gezeigt, das ist nicht eine Fußball-EM, sondern es ist eine Frauenfußball-EM, ne? Und wenn die Männer spielen, dann ist es einfach eine EM, dann ist es eine Europameisterschaft.
Ich finde den Unterschied überhaupt gar nicht schlimm. Mhm. Ich habe darüber ja jetzt auch jüngst nochmal mit aktiven Spielerinnen gesprochen, ob sie das anders sehen, weil das ja wieder so eine Debatte ist, die wir führen, die, glaube ich, weniger zuträglich ist, als man es vermeintlich glaubt. Ich finde sogar eigentlich sehr, sehr schön, dass wir mittlerweile da einen klaren Unterschied aufmachen und den auch viel bewusster herausstellen.
Also das heißt, Frauen- und Männerfußball nicht zu vergleichen,
sondern... Es ist nicht ein Fußball für mich.
Sondern?
Es gibt den Männerfußball und es gibt den Frauenfußball. Und der Frauenfußball hat ganz, ganz viele Dinge, die der Männerfußball nicht mehr
Welche?
Hat. Welche? Maß und Mitte.
Was heißt das?
Das bedeutet Demütigkeit, das bedeutet... nicht zu sehr kommerzialisiert zu sein, das bedeutet durchlässig sein für Fans, durchlässig sein in Form der Persönlichkeiten, die dort stattfinden, Fußball spielen, die transparent sind, die sich in sehr, sehr viele Interviews setzen, keine Phrasen raushauen, sondern die sich als Person begreifen, die was zu erzählen haben, die noch sehr roh sind und damit sehr, sehr nah sind an uns. Ich sage uns, weil ich mich dazu zähle als Fußballfan, an uns Fußballfans. Mhm. Und ich glaube, dass der Frauenfußball sehr, sehr viele Dinge hat, die man vielleicht mittlerweile beim Männerfußball ein wenig vermisst oder die noch nie da waren beim Männerfußball.
Also das, wenn ich da kurz rein darf, als nicht besonders fußballkompetent, ist
aber
ja das...
Aber interessiert?
Nein.
Auch nicht.
Okay. Ist ja das, was... Nehmen wir mal das Wunder von Bern, nehmen wir mal diese Zeit und warum dieser Film auch so hochgehalten wird und was er alles verkörpert. Oder der englische Fußball in der Geschichte. Das, was bei mir so rüberkommt, das ist ja eigentlich das, was du da gerade skizziert hast, dass Menschen nicht mit 16 Ferraris und einem völlig abgefahrenen Lifestyle zu tun haben, sondern dass das teilweise wirklich auch Menschen sind, die geackert haben, die noch Jobs haben, die gesellschaftlich auch wirklich aus allen möglichen Regionen gesellschaftlich kamen oder kommen oder sozialen Hintergrund hatten oder haben. Und diese Profifußball Blase, so wie ich sie wahrnehme, hat mit dem richtigen Leben nicht mehr so viel zu tun. Das kann man auch feiern, das kann man auch schön finden und genau das passiert ja auch, ne? Das sind dann Fußballgötter, die dann eben mit Reichtum und Savoir-vivre und Showbiz und was weiß ich. Also insofern würde sich erklären, was du damit meinst, dass es zwei unterschiedliche Sportarten sind. Also kann man dem Frauenfußball nur wünschen, dass er nicht so schnell erfolgreich wird?
Ich glaube, erstmal noch wichtig als kleine Randnotiz, es ist der gleiche Fußball, also wenn wir über das Sportliche reden. Also mir kann niemand mehr sagen, dass der Frauenfußball langsamer, langweiliger, unathletischer und nicht so gut ist.
Es gibt sogar Belege dafür, ne? Man hat so Videos gedreht, wo man die Gesichter verdeckt hat und man nicht mehr unterscheiden kann, auch von der Geschwindigkeit her, sind das Frauen oder sind das Männer, die da schießen?
Total, und dann auch, höre ich dann oftmals so, Freunde tatsächlich auch von mir, die zu mir kommen und sagen, ja Lena, ich guck das halt nicht, weil das ist nicht so schnell, das ist nicht so athletisch wie bei den Männern. Und die haben dann aber eine Dauerkarte von Hertha BSC, wo ich mir denke, ja, ob du da immer guten Fußball siehst, da bin ich mir aber auch nicht so ganz so sicher. Also das Argument lasse ich gar nicht mehr zählen. Es geht für mich wirklich in der Unterscheidbarkeit, die ich aufmache, um Kultur. Fußball ist ein Kulturraum. Und der Frauenfußball hat einen anderen Kulturraum als der Männerfußball. Und ja, ich glaube, wenn das Geld noch ein bisschen länger raus ist, in dieser überspitzten Form, dann tut das dem Frauenfußball in seiner Kultur sehr, sehr gut, weil es dann immer noch um Menschen geht und nicht um Ware.
Wir reden jetzt hier über die Spitzen, denn ja, was du natürlich auch beklagst und zu Recht, wie ich denke, du hast das alles recherchiert, du bist super im Stoff. Du hast im Übrigen einen, wie wir es in der Bio schon gesagt haben, einen täglichen Fußball-Podcast mit Mike Nöcker. Ihr zwei macht das wirklich hervorragend und kriegt extrem positives Feedback dazu auch. Aber deswegen weiß ich auch, dass du es natürlich beklagst, dass da das Geld fehlt, sodass talentierte Frauen, die mit Fußball beginnen, junge Frauen, Mädchen, sich dann irgendwann eben auch entscheiden müssen. Das ist bei dir ja nicht anders gewesen. Auch du hast aktiv Fußball gespielt, konntest da aber überhaupt gar kein Geld verdienen. Du musstest deine eigene Ablöse zahlen, als du in die dritte Liga aufgestiegen bist, weil dein Verein dich nicht gehen lassen wollte. Das muss man sich mal vorstellen. Also es fließt da nicht genug Geld, um vielversprechende Talente auch halten zu können, um diesen Frauen eben auch eine Zukunft zu bieten.
Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir immer über das Thema Geld reden beim Fußball, also beim Frauenfußball und beim Männerfußball. Es geht ja nicht um Gleichheit. Also die Frauen wollen nicht das Gleiche verdienen. Sie wollen.
Na, wollen sie wahrscheinlich schon.
Also wenn du sie hörst, wollen sie das gar nicht. Das fordert übrigens auch niemand. Es geht um Gerechtigkeit. Es geht um eine gerechte Bezahlung. Es geht um gerechte Startvoraussetzungen. Die gleiche Chance zu haben, Fußballprofi zu werden, unabhängig davon, ob ich jetzt Brüste oder einen Penis habe. Und darum geht es, wenn wir über Gerechtigkeit reden. Und das erfordert Investitionen bei den Frauen. Und das erfordert eine Lobby. Und die ist noch nicht in der Form da, in der Spitze vielleicht mittlerweile schon. Man darf die gleichen Trainingszentren nutzen wie bei den Männern und so weiter und so fort. Aber im Breitensport, da ist das noch lange nicht da. Da trainieren die Frauen immer noch auf dem schlechtesten Platz, der da ist. Immer noch zu den unrühmlichsten Uhrzeiten müssen sie ihre Fußballspiele austragen, haben immer noch nicht das komplette Equipment, ja? Also.
Und wenn sie dann Gewinne einfahren, ich habe das, ich glaube im Winter war das, habe ich auch so ein Reel geteilt auf Instagram. So ein Film, der auch, glaube ich, viral ging, dass da die Frauen hatten irgend so einen super Titel geholt und ihre Prämie bestand aus einem Duschgel, einem Frottehandtuch und irgendeinem so anderen Quatsch, so ein Ballmassage, Duschmassage-Ding-Dong irgendwie, wohingegen die Männer, weiß ich nicht, 10.000, 100.000 für den Titel gekriegt haben, für was auch immer, ne, für, so. Und das ist natürlich, das sind auch so Aspekte, die man als Laie auch gar nicht kennt, nicht weiß, nicht schnallt. Auch überhaupt Sachen, die man erfährt, auch in deinem Buch, ich möchte es Leuten wirklich ans Herz legen, es gibt ja extrem viele fußballbegeisterte Mädchen, die ich kenne. Auch,
ach ja,
also Nachbarsmädchen, mein Patenkind ist, die ist jetzt auch schon, das ist eine junge Frau, die ist jetzt Anfang 20 und spielt seit über 15 Jahren, glaube ich, Fußball und kommt da auch gar nicht raus. Also liebt es auch so sehr und ich freue mich so sehr darüber. Auch was man erfährt in deinem Buch, dass du eben abgesehen von deiner persönlichen Geschichte, dass Frauenfußball ja verboten war. Verboten. Vom DFB, glaube ich sogar, 1950, wann war das?
Genau, also bis 1970 war der Frauenfußball verboten, weil die körperliche Anstrengung, also es ist jetzt nicht wörtlich zitiert, aber die körperliche Anstrengung wäre für das weibliche Wohl nicht angemessen.
Zu einem Zeitpunkt, als Frauenfußball extrem erfolgreich war, ne? Und sich sehr viele Frauen dem auch angeschlossen haben, hatte natürlich auch was mit der Zeit zu tun. Es gab weniger Männer, das war die Nachkriegszeit und Frauen hatten da erstmal unglaubliche Freiheiten. Man musste sich sowieso auf sie verlassen. Sie haben dieses Land mit aufgebaut wieder. Und plötzlich so nach und nach, je besser es den Leuten ging, desto mehr Verbote kamen. Das muss man sich mal reinziehen, dass sowas verboten wird.
Und das ist auch wichtig, so wenn wir darüber reden, okay, warum hat sich der Frauenfußball über die letzten Jahre noch nicht so exorbitant entwickeln können, wie der Männerfußball es in den letzten Jahrzehnten getan hat? Ja, weil er viel jünger ist, weil er halt noch nicht so lange erlaubt ist, ja. Das heißt, die ganze Struktur, die da aufgebaut werden musste, wieder aufgebaut werden musste, das braucht Zeit. Und das vergessen, glaube ich, ganz, ganz viele, dass der Frauenfußball viel, viel jünger ist und auch mit viel größeren Hürden zu kämpfen hatte und eben ganz, ganz lange keine Lobby hatte. Und dass man da jetzt eben erstmal investieren muss, bevor man daraus auch was zurückgewinnen kann. Das muss man sich ja auch vor Augen führen, weil ganz, ganz viele sagen, ja, ich verdiene halt nichts mit dem Frauenfußball. Das stimmt auch. Also die Europameisterschaft jetzt in der Schweiz war ein Minusgeschäft für die UEFA.
Wobei die Spiele ja alles gut geguckt wurden. Genau. Ne? Aber also
ist trotzdem ein Minusgeschäft.
Gar nichts. Also das heißt
finanziell nicht. Es ist ein Minusgeschäft. Also die UEFA begreift es aber als ein Investment. Ja, es ist eine Aktie, in die es sich lohnt zu investieren.
Das ist ja schon mal gut.
Weil da so Parameter sind wie Stadien ausverkauft, tolle Quoten im TV, die Leute interessieren sich, wenn du es zeigst.
Mhm.
Und dementsprechend habe ich schon die Hoffnung, dass das auch gar nicht mehr aufzuhalten mhm. ist. Glaube ich nicht. Also natürlich, wir leben gerade in einer Zeit, viel Kulturkampf, viel Rückläufiges. Ich habe das Gefühl, mhm. alle Fortschritte, die wir gemacht haben, wir gehen erstmal wieder 20 Schritte zurück, weil alles so...
Bei vielem auf jeden Fall.
Ja, weil ja total, weil alles nur noch schwarz-weiß ist. So. Und wenn man irgendwie dafür ist, dass Frauen die gleichen Voraussetzungen haben wie Männer, dann ist man oftmals dann gleich in der gleichen Schere wie, ja, aber du willst ja dann auch Männern irgendwas wegnehmen und verbieten und du bist doch... eine heillos überforderte Feministin und mit dir rede ich überhaupt nicht mehr. Und du willst mich doch nur moralisch überhöhen. Also das sind ja mittlerweile die Diskussionen, die man führt. Schlimm. Und dementsprechend habe ich natürlich Sorge, dass das irgendwann wieder auch auf, ne, der Fußball ist ein Spiegelbild der Gesellschaft, dass wir das da auch vielleicht wiederfinden werden. Ich habe jetzt einfach mal eine naive Hoffnung, dass das so nicht kommen wird, weil der Frauenfußball ganz, ganz viele Argumente liefert, dass es sich lohnt, ihn zu gucken und zu verfolgen und zu konsumieren.
Und wenn Sie noch ein paar Argumente, falls Lena Sie jetzt noch nicht überzeugt hat, wenn Sie noch ein paar Argumente mehr hören wollen, dann lesen Sie dieses Buch, kaufen Sie das Buch oder vielleicht haben Sie auch Glück, es zu gewinnen. Es macht wirklich Spaß. Aufstiegskampf vom Seitenrand in die Primetime, ich glaube Tropenverlag. Und wir verlosen 3 Exemplare.
Ja.
Wir haben eine Frage gefunden und die lautet wie folgt.
Ich bin ein großer Freund von Pionierinnen und deshalb folgende Frage. Wer war die erste Frau, die ein Fußballspiel im deutschen Fernsehen/Radio kommentiert hat?
Wobei es sind 2 verschiedene Antworten.
Genau, ne? Es gibt 2 verschiedene Antworten. Es gibt einmal eine Frau, die im Radio erstmalig kommentiert hat und eine, die im Fernsehen kommentiert hat. Das heißt, es gibt 2 richtige Antworten, 2 Namen.
Gut, finde ich eine sehr, sehr gute Frage. Schicken Sie diese Doppellösung bitte an hörbar@radio1.de. Schreiben Sie bitte Ihre Telefonnummer und Ihre, guck mal, der Hund weiß, dass es jetzt vorbei ist. Ich verstehe nicht, warum.
Fabio weiß es auch immer, wenn ich...
Fabio ist Ihr Hund.
Genau, das ist mein Hund. Immer wenn ich... Beim Podcasten haben wir immer einen Spruch, den wir am Ende sagen.
Ah, ja,
ne?
Okay.
Das war für euch heute Lena Kassel und Mike Nöcker. Tschüss. Und dann weiß er, okay, tschüss, es geht los. Wir gehen endlich raus.
So, wir gehen jetzt auch endlich raus. Also hörbar@radio1.de. Schreiben Sie Ihre Adresse bitte in die E-Mail und Ihre Telefonnummer. Dann können wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen. Lena, es war mir eine große Freude. Wir haben noch einen Song, der übrig ist. Und zwar von Harald Juhnke. Barfuß oder Lackschuh steht wofür in deinem Leben?
Für, glaube ich, das, was mein Leben ausmacht. Alles oder nichts, Barfuß oder Lackschuh. Ich finde das einen fantastischen Song. Eine sehr große Zuneigung für das Leben, auch von einem Mann, der es vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein wenig übertrieben hat, aber der, und darum geht's ja, am Ende gelebt hat.
Vielen herzlichen Dank.
Danke dir.
Oder Lackschuh, alles oder nichts.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.